ich schaffe eine Marktpreiseinschätzung. Ich würde jetzt mal sagen, gut, Ortstermin, Einholung, Unterlagen, bla bla, ne? Ich sag mal, so halber bis ein Tag maximal.
Bei einem Tag, ne? Wenn du alles mit berücksichtigst, inklusive Ortstermin und Unterlagen einholen und so, bin ich dabei.
Und dann hast du ja noch die ganz einfachen, also ich habe jetzt zum Beispiel eine liegen, da weiß ich noch, die wird schnell gehen. Das ist ein ganz einfaches Einfamilienhaus, da ist nicht viel drum ran, ne? Das, wie gesagt, das geht einfach ganz, ganz flott. Und dann ist es für mich schon wirtschaftlich, ne? Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Sachverstand mit Herz. Ich bin die Anne.
Und ich bin der Patrick.
Und wir möchten uns heute einem Thema widmen, das für viele von euch, gerade die selbstständige Unternehmer, das ist ein bisschen doppelt erklärt, da draußen unterwegs sind, ganz, ganz wichtig ist. Es geht nämlich um das Thema Preisfindung, Preiskalkulation, aber vor allem auch um das Thema Preisverhandlung. Das heißt, know your worth. Sagt man das nicht so?
Ich weiß nicht, was das bedeutet, aber das klingt total schlau.
Kenne deinen Wert, heißt das. Hm. Carpe diem und so. Nein, also weil gerade das, glaube ich, häufig ein Thema für uns am Anfang ist, uns selber preislich gut einzuschätzen, um auch wirtschaftlich zu arbeiten. Weil meiner Meinung nach, dadurch, dass wir ja keinen Betrieb führen, der klassisch Kosten produziert, die ich wirklich faktisch vor Augen habe. Also wir haben keine Betriebsmittel, die mir bei mir im Regal liegen. Ja, bekomme ich ganz häufig diesen Grad an Wirtschaftlichkeit so schlecht vor die Augen. Und deswegen ist halt eine stabile Kalkulation so essentiell wichtig, um am Ende dann, ja, besonders über die Dauer des Auftrages halt, wie gesagt, wirtschaftlich zu bleiben. So, jetzt erzähl doch mal dein Wochenhighlight. Ich bin mir zwar sehr sicher, ich kenne es schon, aber teile das doch mal mit uns und der Welt.
Soll ich das jetzt erwartbar tun? Naja, gut. Also mein Wochenhighlight war, ich war letzte Woche mit meiner ältesten Tochter zu einem Kurzurlaub weg. Und zwar auf der Isola de San Pietro.
Schön. Oh, wie oft hast du das geübt?
Isola de San Pietro. Grazie. Buongiorno. Buonasera. Ich kann das gut. Ich habe das mit Jana, so heißt meine älteste Tochter, geübt. Die kann das eher nicht rollen.
Rollen dann, die Italiener das R so?
Ja, buonasera.
Aber die rollen das, aber
grazie.
Egal. Bist du natürlich so ein Tourist, der da im Eiscafé sitzt und dann auf Krampf Italienisch spricht?
Ich kann Italienisch sprechen.
Auch so?
Auch nicht, naja, auf Krampf.
Na dann, erzähl mal was.
Ti amo.
Ach, ja. bene, oder? Ja, doch.
Ja, ist das Italienisch? Ja.
Aha.
Muchas gracias.
Ja, wohl, das krass, ja.
Ja.
Oui, oui. Ça va bien.
Yes.
Yeah. Okay, es ist jetzt nur.
Choc te schkuler.
Ach, jetzt ist gut. Wirklich.
Auf Türkisch heißt, ich liebe dich übrigens, seni seviyorum.
Da hast du das vorhin ja gelernt.
Ja, also in meiner Vergangenheit, als ich noch Kind war, in Wanne-Eickel, da war das ja quasi zweite Amtssprache. Und das habe ich ganz natürlich, nebendran habe ich ganz natürlich das mitgelernt, weil ich auch in einer Bankfiliale gearbeitet habe in Wanne-Eickel.
Du bist bilingual groß geworden.
Tatsächlich, wirklich, ohne Scheiß. Und es gibt heute noch sehr, sehr viel türkische Phrasen, die ich so verstehe. Die Konversationen führen, das ist ein bisschen weniger geworden, aber ja, witzig war immer, dass, du kennst das, also du bestimmt nicht. Du bist ja ganz anders, aber wenn man so im Ausland ist und man lästert über Leute, weil man sich sicher ist, die verstehen einen nicht. Und das war halt bei Türke schon so, dass ich verstanden habe zum Teil, was da gelästert wurde. Naja, wie dem auch sei. Also es war auf jeden Fall sehr schön, um das kurz aufzuklären, die Isola de San Pietro ist eine kleine, kleine Insel südlich von Sardinien. Und man fliegt quasi 2:15 von. Wir sind jetzt von Hannover geflogen. Und es war wunderschön, ne? Das ist ja, das hat ja so einen venezianischen Stil da irgendwie. Das ist voll schön, das ist farbenfroh. Die ganzen Cafés, man kann da sitzen, man kann unfassbar gute Pizza essen. Ich hatte Pizza mit geräuchertem Schwertfisch und Burrata und so. Oh mein Gott, das war so gut. Ja, und dann habe ich auch mal versucht, ich komme ja mit diesen Trendgetränken hier nicht nach, ne? Ich trinke ja einfach immer nur Wein, also richtigen Wein. Und dann habe ich mal gedacht, wenn ich schon in Italien bin, dann muss ich mal diese ganzen Trendgetränke ausprobieren, wie sie richtig gemacht werden. Also habe ich erst den Moncello-Spritz, dann Aperol-Spritz und dann Campari-Spritz probiert.
Also bei dem Moncello war ich dabei.
Ich bin Team Campari-Spritz, habe ich festgestellt. Problem ist nur, wenn man sich das dann hier wieder macht, dann schmeckt es wieder nicht so, ne? Wobei ich sagen muss, ich habe jetzt eine Palme in meinen Garten gepflanzt.
Du erzähltest und das?
Einen Aperol Beach Chair dann daneben aufgestellt. Das könnte schon hinkommen jetzt.
Hinweis an dieser Stelle, wir sind nicht von Aperol gesponsert. Naja, nein, aber
noch
es freut
nicht.
Mich
noch nicht. Was nicht ist, kann noch kommen.
Tatsächlich, aber ich weiß nicht, wie das wirken würde. Wobei, ich weiß jetzt tatsächlich von anderen Podcasts, hier Mord of X und so, die haben ja Ärger bekommen, dadurch, dass sie immer diesen Alkohol-Themen-Schwerpunkt mit dabei hatten. Aber gut, wir fluchen auch so viel hier, da
ich wollte schon sagen,
ist jetzt auch nicht weiter schlimm.
Ich bin immer wieder beeindruckt, dass wenn ich die Bewertungen unserer Podcasts angucke, was mittlerweile sehr viele geworden sind und wir eigentlich überall 4,9 Sterne Bewertung haben, was mich übrigens riesig freut. Danke an alle Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen nochmal. Ist mir aufgefallen, dass da immer steht unbedenklich.
Unbedenklich?
Ja, da steht bei der Kategorisierung nicht was von explizit oder so, sondern immer unbedenklich. Und da habe ich mir gedacht, guck mal, wir können es eigentlich noch ein bisschen weiter treiben hier.
Um Gottes Willen, da müssen wir diese explizit. Ich hätte jetzt eine Frage, aber ich glaube, die sprengt den
Rahmen. Explizität heißt es, glaube ich.
Was passiert, wenn man das nicht... Aber das ist jetzt auch egal. Wir sind ein Immobilienbewertungspodcast. Das tendierte jetzt vielleicht ein bisschen in Richtung Laberfolge. Ich glaube, das ist so ein bisschen dem Montag.
Laberfeuer ist auch schön, habe ich auch noch nicht. Laberfeuer.
Ich habe Laberfolge sagen wollen, aber Laberfeuer ist auch sehr schön. Das übernehme ich jetzt tatsächlich für mich.
Pass auf, dann starten wir nochmal neu. Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Sachverstand mit Herz, wertvoll wachsen, dem Laberfeuer für die Immobilienbewertung.
Tatsächlich, weil wir machen es anders. Aber wir sprechen heute mal über Money. Weil, und das meine ich wirklich, wirklich, wirklich ernst, dadurch, dass wir kein Geschäftszweck sind, der eingeht und wirklich Ware einkauft und sich in Bestand hält, finde ich es wirklich essentiell schwierig, seine eigene Wirtschaftlichkeit im Blick zu behalten, weil dadurch, dass wir auch, also je nachdem, wie ihr euch organisiert, recht lange Lieferfristen für die Gutachten haben, also ich sag mal, wenn man gut ist, 4 Wochen ungefähr, ist ja meistens der Schnitt, verliert man ganz, ganz schnell darüber seine eigene Wirtschaftlichkeit. Ja, jetzt wegen Frage an dich, wie hat sich das bei dir im Laufe der Jahre entwickelt? Wie hast du gestartet? Wo bist du jetzt? Und was hat dazu geführt, dass du dich jetzt wohler fühlst damit? Wovon ich jetzt mal ausgehe.
Ich war immer zu billig. Ich bin auch heute teilweise noch zu billig. Also jetzt von der Preisgestaltung her betrachtet. Es ist aber schon besser geworden. Also ja, es ist so, es sind mir in meinem Leben immer wieder Leute begegnet. Coaches wie Andreas Tronier oder Weggefährten wie Manuel Iglesias, die mich gefragt haben, ob ich Angst hätte, Geld zu verdienen. Ja, das hängt ja damit zusammen, dass ich grundsätzlich immer gerne für Rat und Tat zur Seite stehe und festgestellt habe, dass meine Ressourcen ja auch endlich sind, offensichtlich. Und dass ich erstmal grundsätzlich mehr darüber nachdenken muss, Dinge zu monetarisieren, weil ich auch immer wieder feststelle oder festgestellt habe, und das sind Reaktionen, die finde ich gar nicht so cool und die machen mir am Ende des Tages auch was aus. Die Leute fragen mich um Hilfe und dann sage ich, ja, kann ich mir angucken, kostet aber was. Ja, dann ist doch nicht so wichtig. Und das sind so Dinge, wo ich dann manchmal merke, Mann, die Leute rufen dich an, weil sie glauben, dass sie von dir gratis eine Dienstleistung bekommen. Und nicht, weil sie deine Dienstleistung unbedingt schätzen. Ja, vielleicht auch beides, ne? So. Und das ist etwas, da muss man so ein bisschen für sich, oder muss ich für mich ein bisschen mit klarkommen, weil ich schon immer das Problem hatte, dass ich immer fair sein wollte. Und deshalb habe ich irgendwann auch angefangen mit viel zu niedrig, also aus heutiger Sicht auch sogar inflationsbereinigt, viel zu niedrigen Preisen. So. Weil ich immer den Gedanken hatte, dass es fair sein soll. Dann habe ich aber immer auf alle anderen geguckt und habe festgestellt, dass alle anderen viel, viel mehr Geld nehmen als ich für Bewertungsdienstleistungen. Und dann habe ich vor 2 Jahren mal einen Schritt gemacht, so ein bisschen aus dem Großmut heraus. Wir hatten sehr, sehr gute Auftragslage und wir haben wirklich richtig, richtig gut Geld verdient. Also haben quasi knapp an einem 7-stelligen Umsatz gekratzt. Und da wird man ja dann ein bisschen großmütiger. Und dann habe ich irgendwann gesagt, so, wir müssen jetzt gucken, wir schaffen das ja nicht mehr, den Kunden mit einer zu langen Lieferfrist und zu späten Terminen abzusagen, ja, sondern wir müssen jetzt einfach die Preise erhöhen. Und dann werde ich das nie vergessen, wir haben unsere Preise erhöht. Damals hat das Standard-Einfamilienhausgutachten netto 1.849 Euro gekostet und wir haben es auf 2.900 erhöht.
Netto?
Netto. Und wir sind nicht in der Situation gewesen, dass uns Kunden wesentlich mehr abgesagt haben. Und da war ich ja dann etwas über 20 Jahre selbstständig. Und da habe ich festgestellt, es existiert nur in deinem Kopf. So. Und dann hatte ich jetzt vor einigen Wochen mal die Diskussion, ob öffentlich bestellte und vereidigte Sachverständige Kurzbewertung anbieten dürfen. Weil unsere IHK hier der Meinung war, ÖBUFs dürften das nicht, das dürften maximal zertifizierte Sachverständige. Kennt mich, ich glaube, ich hatte deinem Podcast auch mal was dazu gesagt. Ich habe da sehr ausführlich und sehr lange dazu mit dem Sachverständigenausschuss hier diskutiert. Und dann habe ich mal bei Kolleginnen und Kollegen rumgefragt. Und die haben abseits dieser Frage mir eine Gegenfrage eigentlich schon immer gestellt, haben gesagt, ja, also natürlich, wir glauben, du darfst das machen, das ist total abwegig, dass du das nicht machen darfst, aber ich mach das nicht. Meinst du nicht, wir machen damit vielleicht auch einfach unsere eigenen Preise kaputt mit so Kurzbewertungen? Und dann kommt wieder mein Punkt, wo ich sage, ja, aber ich möchte, also es braucht ja nicht jeder gleich ein Vollgutachten. Warum soll ich denn eins verkaufen? Das ist doch scheißegal, aber die Leute buchen doch dann tendenziell eher keine Vollgutachten mehr, wenn sie auch Kurzgutachten bekommen können. Habe ich gesagt, ja, aber wenn ich doch nur, ich sag mal, ein Fiat 500 haben will, ja, weil ich den brauche, weil ich alleine bin, dann kaufe ich mir jetzt nicht gleich einen VW-Bus. Ne? Nur weil das State of the Art ist oder was weiß ich. So. Und das war dann so ein Punkt, wo ich echt wieder ins Grübeln gekommen bin. Und festgestellt habe, das sind halt alles Schranken, die finden in unserem Kopf statt. Und wir haben dazu ja auf unserem Existenzgründungsseminar von Sprengnetter, dem WW17, ja auch schon Preisdiskussionen und Preisverhandlungsdiskussionen geführt mit den Teilnehmerinnen und Teilnehmern. Und sind da ja auch auf, ich sag mal, darauf gekommen, dass diese Kurzbewertung eigentlich eher in den Bereich Zeit gegen Geld tauschen gehen, ne?
Naja, wobei der Arbeitsaufwand ist natürlich auch deutlich komprimierter, finde ich. Also je nachdem, wie man das für sich selber macht, ist natürlich so eine Marktpreiseinschätzung viel, viel schneller geschrieben als ein Vollgutachten, weil ich einfach nicht so viel dazu schreiben muss, ne? Also ich mag es auch nicht, Sachen ungeprüft in Ansatz zu bringen. Aber dieses ganze Prosa da hinten ran eigentlich ist natürlich deutlich kompakter. Also ich schaffe eine Marktpreiseinschätzung. Ich würde jetzt mal sagen, gut, Ortstermin, Einholung, Unterlagen, bla bla, ne? Ich sag mal, so halber bis ein Tag maximal. Ja,
bei einem Tag, ne? Wenn du alles mit berücksichtigst, inklusive Ortstermin und Unterlagen einholen und so, bin ich dabei, okay, ja.
Und dann hast du ja noch die ganz einfachen, also ich habe jetzt zum Beispiel eine liegen, da weiß ich noch, die wird schnell gehen. Das ist ein ganz einfaches Einfamilienhaus, da ist nicht viel drum ran. Ne? Deswegen gesagt, das geht einfach ganz, ganz flott. Und dann ist es für mich schon wirtschaftlich, ne? Also dann würde ich sagen, es ist nicht Zeit gegen Geld, sondern wenn ich dann halt, also wir liegen ja bei der Marktpreiseinschätzung netto bei, ich habe es nicht im Kopf, 830 Euro sind es, glaube ich, das ist ja ein Brutto 990, dann ist es vollkommen okay. Ja, und dann habe ich natürlich auch einen höheren Umschlag, weil man merkt doch, dass sich dieses Produkt recht gut verkauft. Das ist auch für Anlässe, die jetzt, wie du schon so schön gesagt hast, nicht immer ein Vollgutachten brauchen. Also ich habe zum Beispiel zwei Kunden, also ein Ehepaar, die zwei Marktpreiseinschätzungen bei mir beauftragt haben. Die wollen das ausschließlich zur Vermögensübersicht haben. Na, die wollen einfach nur mal wissen, was könnte ich denn, wenn ich einen Verkauf anleiern würde, dafür verlangen. Ja, hervorragend.
Ja, aber also wenn wir das jetzt, wenn wir das Spielchen mal spielen und wir rechnen das jetzt mal aufs Netto zurück, die 990 Euro und sagen, du brauchst ungefähr einen Tag für alles, ne, mit allem drum und dran. Und da zählt ja auch Vorbereitung, Recherche, den Vertrag mit aufsetzen und so weiter und so fort. Dann sind das, ich glaube, 843 Euro oder sowas. Und wenn du die jetzt durch 8 Stunden teilst, dann bist du bei bummelig 100 Euro.
Ja.
So. Selbst für ein Gerichtsgutachten kriegst du ja jetzt ab dem 1.6. schon 125 Euro. Und so ein normaler Stundensatz für einen Sachverständigen liegt ja im Moment bei irgendwie 150, 200 Euro. Ja, so. Das heißt, wenn man das Ganze jetzt mal umdrehen würde und man würde wirklich sagen, man will seinen richtigen Tagessatz haben, dann müsste man ja mindestens schon, weiß ich nicht, 150 mal 8.200 Euro mindestens an Kosten ansetzen. So, und lass mich kurz noch zu Ende ausführen. Es ist aber so, dass wir für 115 oder 115 sind es aktuell und dann 125 ja schon vollständige Sachverständigengutachten schreiben. So, und da ist immer wieder der Punkt, wo ich auch nicht so wirklich gut klar mitkomme, ist, die Kunden wollen eigentlich immer einen Festpreis haben. Manchmal würde sich das aber wirklich mal lohnen, nach Stundenaufwand abzurechnen. Ja, aber die Kunden, gerade wenn es so um so strittige Sachen geht, in Erbengemeinschaften oder bei Scheidungen, die wollen halt vorher wissen, was kostet, damit sie die Kosten aufteilen können, ne? Also, oder wissen, was auf jeden zukommt. Und das ist immer noch ein Problem. Und ich habe bis heute Fälle, wir haben gerade hier so ein Einfamilienhaus im Erbbaurecht für die Gemeinde bewertet für 990 Euro, wo ich immer denke, naja, was stimmt mit dir nicht? Warum machst du sowas, ne? Jetzt darf ich da auch noch zum Gemeinderat und denen erklären, warum das so ein bisschen schwierig ist. Wir haben eine Restlaufzeit in dem Erbbaurecht von unter 30 Jahren, ich glaube von 23 Jahren oder so. Das kannst du ja nicht mehr beleihen, beispielsweise, ne? Weil da ja, ich sag mal, das Pfandbriefgesetz oder die Bellwert-V dagegen stehen. So, und das sind halt so Punkte, wo ich immer denke, es ist total schwierig, auch für mich noch, da die Waage zu finden. Und ich habe da bis heute auch noch nicht so den richtigen Drive. Ne? Und dann stelle ich immer wieder fest, dass immer wieder Kolleginnen und Kollegen, die wirklich gut darin sind, auch ihre Dienstleistung zu verkaufen, mich dann ansprechen und sagen, boah, Patrick, ey, ganz ehrlich, für das Geld will ich es nicht tun.
Ja, das ist, aber das ist so schwierig, weil du hast beide Extreme. Du hast die Sachen, wo du sagst, na, jetzt bin ich jetzt wirklich nicht zu teuer rangegangen, ja, und dann verstehen das natürlich Kunden nicht, weil man muss ja auch überlegen, das sage ich immer ganz gern, eine Courtage zum Beispiel. Dann sehen die faktisch eine Gegenleistung, weil entweder sie zahlen einen Kaufpreis und kriegen ein Haus, dann rennen sie zur Bank und reichen die Courtage, wenn sie das wie auch immer gedeichselt haben, dann als entweder eingebrachtes Eigenkapital ein oder sie finanzieren es mit, je nachdem, wie das dann möglich war. Oder ein Verkäufer zahlt die Courtage und kriegt dafür den Kaufpreis. Also nicht faktisch, sondern der Prozess ist nun mal so. Bei einem Gutachten sehen ganz, ganz viele oft diesen Mehrwert nicht, weil das muss halt gemacht werden, aus irgendwelchen Gründen. Und dann kommt natürlich berechtigterweise eine recht teure Rechnung. Wir hatten ja, ich erinnere mich, jetzt erst mit einem Kunden eine Preisdiskussion in der Anbahnung. Du weißt bestimmt, was ich meine. Da ging es allerdings wirklich mal um ein Honorar. Es ist schon intensiv, das wissen wir auch. Das Gutachten ist aber auch sehr, sehr intensiv. Es ist ein sehr, sehr großes gewerbliches Gutachten. Und ja, das mussten wir dann auch massiv verteidigen, weil wir da auch drohten, unwirtschaftlich zu werden. Jetzt ist aber mal eine Sache, die mir ganz, ganz häufig passiert, dass man sich, wie gesagt, mit diesen Pauschalpreisen im Vorhinein schnell verschätzt, weil man manchmal diese Objektspezifika gar nicht erfasst. Ne? Also du telefonierst mit den Kunden, was haben sie denn für ein Anliegen, das und das und das, okay, alles klar, gibt es was ich wissen muss, schon mal vorein, also wie ist das? Naja, wir haben vielleicht noch ein Wohnungsrecht oder irgendwas, aha, dann weiß ich schon, es gibt eine Schwierigkeitsstufe und je nachdem kalkuliere ich mein Honorar. So, jetzt fahre ich zum Termin und dann stelle ich fest, boah, jetzt steht da was, was da, das darf da gar nicht stehen. Oder, weiß ich nicht, ich habe hier ungeklärte Zuwägungsverhältnisse, weil das die Kunden einfach nicht wissen, weil es gar nicht ihr Thema ist. Dann stelle ich erst einen Ortstermin fest, habt aber da schon einen beschlossenen Auftrag und ich bin ja auch schon mal hingekarrt. Wie gehst du mit sowas um?
Ja, also, wenn du jetzt eine Antwort haben willst, die dich beruhigt, dann verhandle ich das natürlich mit dem Kunden nach. Tatsächlich ist es so, dass wir hier dann echt oft sitzen und denken, oh,
ja.
So, es gibt natürlich so krasse Sachen, also wenn es dann, weil in die Erbbaurecht ist, wo wir schon sagen, okay, entschuldigen Sie bitte, das war so nicht, das müssen wir halt anders machen. Oder wenn sich dann im Ortstermin herausstellt, das habe ich auch ab und an mal, dass dann doch irgendwie ein historischer Stichtag oder sowas berücksichtigt werden muss, dann ändern wir das schon. Ja? Man muss aber auch sagen an der Stelle, dass ich das auch schon hatte, dass ich im Termin war, das hatte ich jetzt neulich erst wieder, dass das hieß, es soll ein Nießbrauchsrecht mitbewertet werden. Mhm. Und im Ortstermin sich rausgestellt hat, dass es eigentlich überhaupt gar nicht notwendig wäre, weil es nicht dinglich gesichert war und das deshalb eher eine Rechtsfrage ist und das müssen das andere beantworten. Und ich das dann rausnehmen konnte. Ja, also das geht auch in beide Richtungen. Ich bin da schon immer sehr transparent und ehrlich und sage dann nicht, ja, okay, das mache ich dann halt jetzt fürs gleiche Geld, mache ich dann jetzt halt weniger. Für mich ist es immer sehr schwierig, auch heute noch Menschen Geld abzunehmen, das sie eigentlich nicht ausgeben müssten. Und wir haben ja zum Beispiel hier bei uns sehr viel auch so Betreuungssachen, wo wir fürs Betreuungsgericht Gutachten schreiben. Und da ist zum Beispiel, finde ich, ein ganz wesentlicher Punkt, dass ich hier mit den Rechtspflegerinnen und Rechtspflegern besprochen habe, dass die keine Vollgutachten brauchen. Warum? Gerade bei diesen Betreuungssachen soll ja das Gericht sich davon überzeugen, dass der Kaufpreis angemessen ist. Dafür bräuchte es eigentlich ein Gutachten. Das steht nur nirgendwo. Also es gibt keine, weiß ich nicht, Zivilprozessordnung oder so, wo drin steht, dass es ein Vollgutachten sein muss oder wie auch immer. Und da sage ich dann immer, oder da habe ich dann argumentiert und habe gesagt, naja, ob ein Kaufpreis angemessen ist, ja, das musst du ja nicht zwangsläufig über ein Vollgutachten erheben. Da werden jetzt einige wieder sagen, doch, muss man, weil man muss alles berücksichtigen. Ja, gut, aber dafür muss ich kein Schreiben. Ja, so. Theoretisch reicht da eine gutachterliche Stellungnahme und dann sind wir wieder im Bereich der Wertindikationen, Marktpreisermittlungen, quasi verkürzte Darstellung, wie auch immer. Und da habe ich dann zum Beispiel auch im Sachverständigenausschuss diskutiert und habe gesagt, naja, es geht ja auch immer um das Geld von Menschen, die betreut sind und da haben wir alle eine gesamtgesellschaftliche Verantwortung, auch deren Kapital zu schützen, weil die es halt selber nicht können. Deshalb gibt es dafür Betreuer. Und dafür muss ich, also wenn ich sag mal, im Rahmen meiner Erhebung weiß, dass der Kaufpreis angemessen ist, dann muss ich nicht noch in unserem Fall jetzt gut 2.000 Euro extra dafür nehmen, dass ich das auf 50 Seiten runterschreibe. Und das ist halt ein riesen Ding. Da bin ich vielleicht auch an der Stelle, weiß ich nicht, als Ruhrgebietskind zu sozial aufgewachsen oder so. Ich habe keine Ahnung.
Gut, jetzt richtet sich ja unser Podcast, ich würde jetzt mal sagen, vornehmlich rein theoretisch an Existenzgründer. Und den muss man
und
ja
einfach. Existenzgründerinnen.
Entschuldigung, Gründende. Und den muss man ja schon zusprechen, Hashtag gegendert, dass sie nicht 23 Jahre lang Erfahrung auch im Aufbau von Kundenbeziehungen haben. Das heißt, dass du allein schon Kraft deiner Qualifikation, deiner Berufserfahrung oder deines Standings natürlich, wie soll ich denn sagen, weniger Schmerz hast oder weniger Probleme hast, an Aufträge zu gelangen. Ich würde jetzt mal nicht sagen, dass man pauschal Probleme hat, Aufträge zu generieren und deswegen günstig sein sollte, damit man die Aufträge bekommt, weil so funktioniert nicht. Da sind wir wieder beim Thema Wirtschaftlichkeit. Das lohnt sich nicht. Ich erzähle das immer ganz gern. Ich habe am Anfang, als ich noch Kleinunternehmer war, Marktpreiseinschätzung für 649 Euro geschrieben. Oh, hat mir das wehgetan. Gleich bei der ersten, die, also wo es definitiv nicht gerechtfertigt war, eigentlich war keine davon so easy, dass ich sage, ja, ne, also da habe ich dann, weiß ich nicht, 50 Euro die Stunde dran verdient. Weil, das muss man auch sagen, Appell an alle, die jetzt vielleicht gerade einsteigen, ne, in diesen Job, ihr seid am Anfang super langsam. Das ist auch okay und das ist ja auch richtig. Ne? Also ich glaube, die liebe Antje Tomanski hatte das mal in ihrem Referenteninterview bei Sprengnet da gesagt und das fand ich total treffend. Plant am Anfang für die Sachen deutlich mehr Zeit ein. Ja, also wenn ihr 4 Wochen mit dem Kunden vereinbart habt, dann denkt nicht, so wie ich das auch gern mal gemacht habe, naja, fange ich, weiß ich nicht, so 5 Tage vorher mal an. Ne? Das ist dann halt schwierig, weil ihr werdet ganz schnell merken, dass viele Sachen einfach noch nicht so sitzen. Und je länger ich dran sitze, desto mehr koste ich Geld. Wenn ich das Ganze im Nebenjob mache, dann ist das vielleicht nochmal entspannter, weil dann muss ich mein Broterwerb davon nicht verdienen. Ja, dann ist das ein schönes Zutun und dann ist das auch super. Aber wenn ihr das hauptberuflich macht, zu mir hat mal ein ganz lieber Unternehmerkollege gesagt, denke mal daran, wenn du Rechnungen stellst, dass, wie gesagt, die Verbindlichkeiten ja auch wahnsinnig schnell kommen. Das geht ja immer weiter. Am Anfang sind das dann erstmal nur Krankenkassen, die dann ihr Geld haben wollen oder eine Einkommensteuervorauszahlung, die quartalsweise abgegeben werden muss. Irgendwann ist es ein Mitarbeiter, der sein Gehalt pünktlich haben möchte. Ja, und dann ist es wirklich ein Thema, wie schnell bin ich und was verdiene ich dafür für ein Geld? Und gerade am Anfang, wenn ich weiß, ich bin langsam, preist das mit ein, ja, gedanklich.
Ja, das ist ja so ein Punkt, ne? Also, dass ich mir vielleicht selber mal Gedanken darüber mache, einfach mal so als Quick-Check. Wie viel Geld brauche ich denn wirklich in der Stunde? Ja, also was für Kosten habe ich, dass ich das mal umrechne? Da kann man ja mal so die, weiß ich nicht, die letzten 3 Monate nehmen und mal gucken, was habe ich denn so an Ausgaben gehabt, so. Und wie viel möchte ich da anschließend dran verdienen? In der Gastronomie ist es ja zum Beispiel so, dass man sagt, man hat seinen Wareneinsatz, ja, und das Ganze mal 2 bis 3, je nachdem, wo ich dann in der Gastronomie bin, ist dann mein Produktpreis letzten Endes. Das kann man ja auch mal überlegen, ne? Wenn ich die Kosten X habe, Betriebskosten X habe und das Ganze dann einfach mal umlege. Also ich kann dir das für unser Büro hier in Stade sehr genau sagen. Wir liegen ungefähr zwischen, je nach Monat, zwischen 70 und 75 Euro pro Betriebsstunde. So, das heißt, wenn ich dem mal nachfolge, bin ich irgendwo zwischen 150 und 225 Euro pro Stunde, die ich eigentlich schon haben müsste, damit ich auch einen entsprechenden Deckungsbeitrag habe. Ja, und dann, ich sag, dann bleiben ja vielleicht für mich, weiß ich nicht, am Ende des Tages dann 75 bis 150 Euro über. So, und wenn ich von 150 Euro jetzt auch mal wieder 30% runterrechne, für Sozialversicherung, also für Krankenversicherung und Steuern, oder es ist wahrscheinlich, also noch ein bisschen mehr, eher 40% runter, dann wird das immer weniger und dann stellt man sich irgendwann fest, okay, dann kann ich jede Dienstleistung, die ich dann für 100 Euro die Stunde verkaufe, da zahle ich drauf. Da zahle ich einfach drauf. So, und heute ist der Punkt, an dem werden wir die Preise für die Marktpreisermittlung erhöhen, habe ich festgestellt.
Nein, da muss ich jetzt nochmal in die Bresche springen. Bitte, also sorry, dass ich das jetzt so sagen muss, aber und differenziert das regional. Du sitzt fast an Hamburg, ich sitze hier in... Verstehst du schon? Also, ne, das ist auch
so. Und die ganzen Münchner lachen über unsere Preise.
Das können sie wegen mir machen. Ich fühle mich hier wohl. Wirklich,
ja, nein, du hast, schön. Nein, du hast schon recht. Das ist schon, ja. Man muss da schon regional wirklich differenzieren.
Weil ich, also jetzt mal Real Talk, ich als Anne Brackhoff, die jetzt hier ist, ne, weil leider der Patrick Bayer nicht jeden Tag hier bei mir sein kann, wenn ich hier rumspringe, ich muss sagen, also gut, Bekanntheit würde ich mittlerweile einen Haken dran machen, das ist echt vollkommen in Ordnung gestartet. Also da muss ich mir eigentlich keine Platte mehr machen. Trotzdem gibt es, ich sag mal so, Altkundschaft, die auf ihre langjährigen Sachverständigen zugreifen, die teilweise, und das tut mir wirklich weh, günstiger sind als ich. Ja? Also ich habe von einem Kollegen, Ich will jetzt, also der ist nicht öffentlich bestellt und vereidigt, aber ich will jetzt auch nichts weiteres zu der Qualifikation sagen. Die kenne ich nämlich nicht fallabschließend. Der hat für ein Gutachten für ein Mehrfamilienhaus, ich glaube, 1700 Euro genommen. Ich glaube sogar brutto, ja, dass ich das tatsächlich so nicht machen würde, weil es für mich einfach nicht passt. Das ist mein Ding. Ich weiß jetzt zum Beispiel auch nicht, was das für genaue Absprachen waren, ob das vielleicht auch eher in die Richtung Marktpreiseinschätzung für ihn geht. Keine Ahnung. Ich habe es nur von einer Kollegin gehört. Ja, wie gesagt, damit kann ich nicht umgehen. Und ich kann halt hier nicht so volatil mit meinen Preisen sein und machen, was ich möchte. Was ich gemerkt habe, ist, wenn die Leute zu mir kommen, die brauchen das wirklich. Die brauchen das, weil da hinten ist irgendwas anhängig und das braucht Notar oder das braucht der Steuerberater. Dann sind die preisbereiter. Das tut weh. Die diskutieren aber nicht so häufig. Ja? Mhm. Wenn ich aber, wie gesagt, pauschal, auch bei einer Marktpreiseinschätzung, die ja häufig gemacht wird, weil schlichtweg jemand die Information braucht, auch noch vierstellig werde, dann wird es schwierig. Ja. Bei mir. Ja?
Ja. Ja, also, das ist so. Du hast vollkommen recht. Also es ist schwierig. Ich habe neulich auch eine Preisverhandlung gehabt. Da ging es um eine Eigentumswohnung, 60 Quadratmeter. Da habe ich dann, wie gesagt, einen Preis aufgerufen von 2.900 Euro netto. Und dann sagte die Dame zu mir, Herr Bayer, sagen Sie mal, gibt es eigentlich bei Ihnen irgendwelche Preisregelungen? Weil ich habe neulich für ein Mehrfamilienhausgutachten 2.400 Euro brutto bezahlt. Da habe ich gesagt, ja, also gibt es nicht. Es macht jeder und so, wie er seine Wertigkeit einschätzt. Und ich kann Ihnen sagen, für den Preis hätten wir das nie gemacht. Ja.
Kannst du dich noch an die Zeit erinnern, als die Sachverständigen nach HOHI abgerechnet haben? Das war doch auch mal vor.
Bis 2014 war das, glaube ich, der Fall. Ja. Ne? Ich glaube, 2014 wurde die abgeschafft, ja.
Fandst du das angenehmer? Also die gibt es ja noch, aber jetzt nicht mehr für Sachverständige. Aber
ja,
fandst
also,
du das?
Nee. Ach, ja, also es war natürlich besser, weil man konnte sich besser orientieren. Ich hatte ja neulich auch schon mal gesagt, es ist vielleicht auch einfach klug, sich mal anzugucken, was für Honorare nimmt denn der örtliche Gutachterausschuss? Und wenn man dann da einfach auch immer nochmal, weiß nicht, 10-20% draufhaut, weil man einfach schneller ist, flexibler ist und vielleicht, ich will jetzt niemandem was unterstellen, aber auch eine bessere Qualifikation hat, ja, also das muss man ja auch einfach nochmal ganz ehrlich sagen, nicht in jedem Gutachterausschuss, oder nicht von jedem Gutachterausschuss bekommt man auch von einem richtigen zertifizierten oder öffentlich bestellten Sachverständigen ein Gutachten. Ne? Also du erinnerst dich selber an Fälle, liebe Anne, wo wir Gutachten hatten, wo der Leiter der Geschäftsstelle quasi, also ein Angestellter vom oder Beamter vom Katasteramt und zwei Makler, die das Gutachten erstellt haben. Ne? Und das haben wir dementsprechend dann auch so auseinandergepflückt. Ja.
Auch wenn man es nicht pauschalisieren kann, aber du hast recht, wie gesagt, man findet das tatsächlich unter den jeweiligen Gebührenordnungen, ne, der Länder, tatsächlich Ländersache. Und da ist es zum Beispiel hier bei uns so, die haben einen Grundpreis von 600 Euro und dann gehen sie prozentual im Verkehrswert entlang. Und daran kann man sich ja mal so, ich meine, man kennt ja dann ungefähr so die Price Range in seiner Region, wo man beim Einfamilienhaus ungefähr landen würde.
Zum Ende unseres Podcasts würde ich gerne noch ein bisschen Werbung in eigener Sache machen. Anne und ich haben am 21.05. und am 20.11. diesen Jahres unser Sprengletter-Seminar Ihr Weg in die Selbstständigkeit. Und da werden wir halt auch solche Themen besprechen. Wir werden uns auch über Marketing-Themen unterhalten. Das Seminar ist online, kostet 449 Euro netto, ist buchbar über den Sprengletter-Shop und wir würden uns wirklich freuen, wenn wir den einen oder die andere dort wieder treffen können.
Vor allem, weil wir dann für alle eure Fragen bereitstehen. Das ist ja hier immer recht einbahnstraßencharakterig.
Genau.
Ja, aber dort könnt ihr wirklich alles mitbringen, was euch bewegt, in welchem Punkt ihr gerade seid. Und am Ende schließen wir wieder mit meinem Satz, know your worth. Ja, also da wurde in der Kalkulation, yes. Oui. Und holt euch auch nochmal diesen Boost gerne nochmal in so einer Runde ab, bei der wir uns dann wirklich genau um dieses Thema kümmern und ihr alle eure Schmerzen mitbringen könnt. Ja?
Wir machen uns jetzt ready für die OnGeo Days.
Nein, die waren doch letzte Woche.
Nein, also ob noch irgendeiner glaubt, dass wir hier also am Montagmorgen um 6 Uhr im Podcaststudio sitzen. Also jetzt machen wir halb
lang. 5 Uhr.
Am Arsch. So. Also dementsprechend, ich darf auch mal fluchen. Ich darf auch mal fluchen und damit haben wir jetzt unsere Explizität auch bekommen. Also, ich bringe meinen Body jetzt hier in Shape, damit ich gut aussehe auf der auf der
in zwei Tagen
im Foyer, im Hotelfoyer und abends auf der Abendveranstaltung. Und freue mich. Und wir werden dann in einer der nächsten Folgen auch berichten in einem Special wieder von den Ongeo Days. Da freue ich mich auch richtig drauf.
Ich mich auch.
Und dementsprechend, ihr Lieben, du darfst schließen, wenn du möchtest. Du machst das immer so schön, finde ich.
Ach so. Geht raus in die Welt und bewertet.
Aber richtig. Macht's gut, ihr Lieben.
Und habt einen schönen Montag. Ciao.
Euer ImmoMarkt2Go. Kompaktes Immobilienwissen in Kürze. Der Bundesgerichtshof hat klargestellt, wer sein Grundstück nur über ein Fremdes erreichen kann, darf diesen Weg auch regelmäßig mit dem Auto nutzen. Und zwar nicht nur zum Be- oder Entladen, sondern auch einfach zum Parken auf dem eigenen Grundstück. In dem verhandelten Fall hatte ein Nachbar das tägliche Überfahren mit dem Pkw verweigert. Zu Unrecht, wie das Gericht entschied. Die Nutzung endet mit dem Überqueren der Grundstücksgrenze. Was danach auf dem eigenen Grundstück geschieht, spielt für das Notwegrecht keine Rolle. Wer den Weg regelmäßig mit dem Auto nutzt, muss allerdings mit einer höheren Nutzungsgebühr rechnen, die sogenannte Notwegrente. Das war euer ImmoMarkt2Go. Wir freuen uns, dass ihr wieder mit dabei wart bei einer neuen Folge Sachverstand mit Herz, wertvoll wachsen.